Heute geht es um den Satan, das Teuflische in unserer Welt und darum, wie wir damit umgehen können, ohne zu verzagen. Ich bin Klaus, schön, dass du dich eingeschaltet hast. Die gute Nachricht ist, der Satan ist schon von Christus besiegt. Er übt nur noch eine befristete und von Gott kontrollierte Macht aus. Das sollte einmal allen Überlegungen über den Satan vorangestellt werden. Der Satan muss uns also nicht mehr schrecken. Christus ist allemal stärker als er. Darum kann er uns nicht mehr wirklich etwas anhaben. In einem Gottesdienst habe ich mal folgende Geschichte gehört. Ein frommer Christ schlief nachts in seinem Bett. Plötzlich wachte er auf, weil er etwas gehört hatte, und was sah er? Der Satan stand vor seinem Bett. Der Mann im Bett sagte: »Ach, du bist es nur, Satan!« Und er drehte sich um und schlief weiter. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich so passiert ist, aber ich finde, das ist die richtige Weise, dem Satan zu begegnen. Wir sollten ihn im Bewusstsein, dass Christus stärker ist als er, nicht allzu ernst nehmen. Darauf werde ich später noch zurückkommen. Man muss den Satan nicht wie eine Person verstehen. Auch das wird später noch ein Thema sein. Ich spreche aber zunächst vom Satan bzw. Teufel so, als sei er ein personales Wesen. Denn die Bibel spricht auch so von ihm. Was also sind Satan, Teufel und Dämonen in der Bibel? Der Satan, oder wie er auch genannt wird, der Teufel, ist in der Bibel vor allem der Widersacher oder Feind. Das griechische Wort für Teufel, Diabolos, kann vom Wortstamm her auch Entzweier und Durcheinanderbringer bedeuten. Denn es hängt mit dem Verb Diabalein zusammen, das klingt ja schon so ähnlich wie Diabolos, und dieses Verb heißt unter anderem entzweien, auseinanderbringen, verhasst machen, verfeinden, durcheinanderbringen, irreführen. Wenn man sich diese Wirkungen des Satans anschaut, dann kann man sich an die erste Schöpfungsgeschichte in 1. Mose oder Genesis 1 erinnert fühlen, die Schöpfungsgeschichte, die davon berichtet, wie Chaos und Feindschaft von Gott beseitigt werden, indem er nämlich unsere lebenswerte Welt schafft. Vor allem Schaffen herrschte Tohu Wabohu, so steht es dort im Hebräischen. Das Wort fand ja sogar Eingang in unsere deutsche Sprache. Martin Buber übersetzte die Stelle so: Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Um diese Irrsal und Wirrsal, dieses unbegreiflich chaotische Durcheinander zu beenden, erschuf Gott in einer wohltuenden Ordnung von 7 Tagen eine geordnete und in den einzelnen Schöpfungswerken aufeinander abgestimmte Welt. Um Leben zu ermöglichen, ließ Gott aus der unwirklich kalten Finsternis und den bedrohlich lebensfeindlichen Urfluten eine Welt entstehen, die für den Menschen durch den geordneten Wechsel von Licht und Finsternis und durch die Trennung von Wasser und Land lebensfreundlich war. Damit war dem Chaos und der Bedrohung eine gute, nein, sogar eine sehr gute Ordnung entgegengesetzt. Diese sehr gute und lebensfreundliche Welt wird vom Widersacher und Feind alles Guten in Frage gestellt und bekämpft. Im Alten Testament ist der Widersacher von der hebräischen Wurzel Satan her ein Wesen, das die Menschen vor Gott anklagt und beschuldigt und so gegen die Menschen vorgeht. Es geht aber auch gegen die Menschen vor, indem es sie zum Bösen verführt. Dabei wird jedoch festgehalten, dass der Satan immer Gott untersteht und nichts tun kann, wofür er nicht von Gott die Erlaubnis bekommen hat. Viel häufiger ist vom Satan und Teufel im Neuen Testament die Rede. Hier ist der Satan bzw. Teufel einer, der die Menschen vor Gott anklagt, sie für das Lebensabträgliche vereinnahmt und versklavt, sie zur Sünde anstiftet und verführt und so ins Verderben, ins lebensfeindliche Chaos stürzt. Als Ursprung der Sünde ist er der Böse schlechthin, der Fürst, der in der Welt herrscht, ja sogar der Gott dieser Welt und als solcher der Feind Christi, also der Gegenspieler Gottes, der Gegenspieler aber auch der Menschen und alles Guten. Er kämpft gegen die guten Taten der Glaubenden, gegen die Gemeinde und gegen die Verkündigung. Er wird auch als Grund von Krankheiten betrachtet und ist der Herr über die bösen Geister, die Dämonen, welche die von Gott erschaffenen Lebewesen bedrohen. Das ist also eine ganze Menge, was da dem Satan angelastet wird. Dabei kann einem ja richtig Angst und Bange werden, aber das ist gar nicht nötig. Denn die biblischen Aussagen stellen allemal eins klar: Die Macht und Herrschaft des Satans ist schon gebrochen und er kann uns deshalb letztlich nichts anhaben. Die Krankenheilungen Jesu, die als Dämonenaustreibungen verstanden wurden, zeigen, dass nicht der Satan mit seinen Handlangern, den Dämonen, die letzte Macht über uns hat, sondern Jesus Christus. Mit dem Wirken Jesu auf Erden sowie mit seinem Tod und seiner Auferstehung ist der Satan mit seinem todbringenden Treiben schon besiegt. Er tobt sich zwar noch auf Erden aus, aber sein Schicksal ist schon besiegelt. Darum kämpft er nur noch Rückzugsgefechte. Es gibt mächtige Gegenmittel gegen das angsteinflößende Wirken des Satans. Die Gewissheit, dass Gott den Satan einmal vernichten wird. Das Vertrauen darauf, dass Gott die Glaubenden vor ihm bewahren wird. Die Macht über den Satan, die Jesus den Glaubenden gegeben hat. Das Hören des Wortes Gottes und das Vertrauen auf die Macht Gottes, die allemal größer ist als die des Satans. Sicher bleibt es noch ein Kampf, den wir gegen den Satan und das von ihm angerichtete Verderben auszufechten haben. Ich werde noch einige Beispiele dafür nennen, wie sehr sich Entzweiung, Feindschaft und Chaos in der Welt auswirken und die von Gott gestiftete Ordnung untergraben. Aber es gibt keinen Grund, angesichts dessen die Ohren hängen zu lassen. Denn wir kämpfen zwar gegen die Mächte der Finsternis, die uns noch sehr zu schaffen machen können, aber zugleich führen diese finsteren Mächte kein Eigenleben. Sie haben keine in sich selbst gründende Macht, sondern sie haben ihren Grund und ihr Ziel in Jesus Christus. Sie sind also, was immer sie sind, durch ihn. Und ohne ihn sind diese Mächte gar nichts. Darum können sie, wie sehr sie auch immer toben mögen, uns niemals von der Liebe Gottes trennen. Jetzt sage ich etwas zum Dämonenglauben und dem antiken Weltbild. Wir haben schon gemerkt bei dem, was ich eben sagte, dass bei allen Aussagen über den Satan bzw. den Teufel und die Dämonen das antike Weltbild eine große Rolle spielte. Und das antike Weltbild sah so aus: Die Welt ist voller Dämonen und böser Mächte. Überall kann man von einem Dämon angefallen werden, besonders an dunklen und geheimnisvollen Orten. Diesen dunklen Mächten hat der Mensch kaum etwas entgegenzusetzen. Und besonders der Chef dieser dunklen Mächte, der Satan, versucht beständig, alles Gute auf Erden zu zerstören und zunichte zu machen. Er will Gott und Mensch, Mensch und Mensch einander entzweien. Er will über die Menschen Macht gewinnen, sie zum Bösen verführen. Er will Chaos stiften und die gute Ordnung Gottes durcheinander bringen. Er will das Chaos, das vor der Schöpfung herrschte, im Grunde wieder herstellen und damit die Schöpfung rückgängig machen. Darum meinte man auch, Krankheiten könnten vom Satan kommen und das, was wir heute als psychische Krankheit kennen, wurde als Besessenheit von Dämonen verstanden. Dieses Weltbild teilen wir nun nicht mehr. Denn wir würden wohl kaum sagen, dass die Welt voller Dämonen ist, die uns an jeder Ecke begegnen können. Wir führen auch psychische Erkrankungen nicht auf die Besessenheit von Dämonen zurück. Und auch, dass es sich bei Dämonen und beim Satan um personale Wesen handelt, die mit Gott reden und verhandeln und unsichtbar in der Welt ihre Taten ausführen, auch das werden viele Menschen heute nicht nachvollziehen können. Was wir aber kennen, ist der Umstand, dass es in der Welt Mächte und Gewalten gibt, deren wir nicht Herr werden. Ich meine damit überpersönliche Strukturen, Machtzusammenballungen, unkontrollierbare Zusammenhänge und Verstrickungen, die eine gewaltige Macht entwickeln, die uns beherrschen und deren wir uns kaum erwehren können. Es gibt nicht nur Menschen, die Böses tun und Leid hervorrufen, sondern es gibt auch Systeme und Strukturen. Es gibt in den weltlichen Abläufen angelegte Gesetze, die ihre Macht unabhängig von einzelnen Menschen entfalten und denen man schwerer entgegentreten kann als einzelnen Menschen, weil sie kaum zu greifen, zu kontrollieren und zu verändern sind. Jesus und die Verfasser der biblischen Schriften haben diese uns überlegenen Mächte und Gewalten so beschrieben, dass sie sie als unsichtbare, personale Wesen verstanden, die in der Welt ihr Unwesen treiben, als Dämonen mit ihrem Oberherrn, dem Satan bzw. Teufel. Sie sahen das Böse mit den Augen ihrer Zeit, die ein anderes Weltbild vor Augen hatten als wir. Sie konnten als Menschen damals gar nicht anders, als das Böse mit den Vorstellungen ihrer Zeit zu beschreiben. Alles andere wäre damals auch gar nicht verständlich gewesen. Und die Vorstellungen, die sie in die biblischen Schriften einbrachten, waren damals richtig und gut. Die Zeiten ändern sich und mit ihnen unsere Vorstellungen und Kenntnisse. Wenn wir das antike Weltbild nicht mehr teilen können, dann müssen wir die antiken Vorstellungen, die in der Bibel zum Ausdruck kommen, in unsere Zeit übertragen. Wir wollen an den biblischen Inhalten absolut nichts streichen. Aber wir wollen auch das antike Weltbild nicht einfach übernehmen und die Welt zum Beispiel als Scheibe verstehen oder psychische Krankheiten als dämonische Besessenheiten. Wer kein Problem damit hat, den Satan oder Teufel als Person zu begreifen, der mag ihn so verstehen. Man kann aber auch seine Gefährlichkeit, seine Verführung, Entzweiung und chaotische Zerstörungskraft als unpersönliche Machtkonzentrationen in der Welt verstehen, die deshalb nicht harmloser, vielleicht sogar schwerer zu domestizieren sind als ein personal verstandener Satan. Für solche unpersönlichen Mächte und Gewalten möchte ich jetzt einige Beispiele geben. Zum Ersten das Beispiel Folgen des Umbaus der Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft ist ein extrem leistungsfähiges System, das einen zuvor nie dagewesenen materiellen Wohlstand erlaubt hat. Das System ist in unserer modernen Welt hochkomplex und ebenso komplex sind auch die Probleme, die es mit sich bringt. Probleme können immer dann entstehen, wenn das System Änderungen erfährt, die von außen an es herangetragen werden. Seit vielen Jahren ist bekannt, dass unser Wirtschaften ökologisch nachhaltig sein muss, wenn wir überleben wollen. Doch die Umstellung des Systems auf diese Nachhaltigkeit schafft erhebliche Probleme. Nehmen wir als Beispiel die Landwirte, die vor einigen Wochen durch lang anhaltende Proteste auf sich aufmerksam machten. Die Landwirtschaft ist schon seit Jahren von immer neuen ökologischen Auflagen betroffen. Das bringt offenbar viele Betriebe in Schwierigkeiten, sodass nicht wenige Landwirte ihre wirtschaftliche Existenz in Frage gestellt sehen. Diese Existenzangst erzeugte Wut und Widerstand, der sich auch in Protesten mit illegalen Straßenblockaden Ausdruck verschaffte. Viele divergierende Aspekte treffen hier zusammen. Die Politik bemüht sich um den nachhaltigen Umbau des Systems, ohne den das System früher oder später kollabieren wird. Die Landwirte werden durch diesen Umbau in ihrer Existenz bedroht und wehren sich deshalb massiv gegen zu viele belastende Umbaumaßnahmen. Manche schrecken auch vor illegalen Protesten nicht zurück. Das untergräbt in gewisser Weise die Demokratie. Den Protesten schließen sich offenbar rechtsnationalistische Kreise an, denen die Demokratie sowieso ein Dorn im Auge ist, und dadurch gelangen Landwirte in Misskredit, die mit rechtsnationalistischen Strömungen gar nichts zu tun haben wollen. Die schon vorhandene Spaltung der Gesellschaft wird dadurch vorangetrieben. Hier wirken also verschiedene Mächte in einer Weise zusammen, die zur Entzweiung der Gesellschaft beiträgt, obwohl daran außer den rechtsnationalistischen Kreisen wohl niemandem gelegen ist. Die gesellschaftliche Ordnung, die für ein demokratisches Gemeinwesen unverzichtbar ist, wird untergraben. Das haben zwar die wenigsten gewollt, aber das im Umbau begriffene System selbst erzeugt solche Verwerfungen. Sie wären nur zu vermeiden, wenn die Existenz der Landwirte trotz des ökologischen Umbaus durch finanzielle Ausgleichszahlungen zum Beispiel gesichert werden könnte. Und wenn auch ein gewisser gesamtgesellschaftlicher Wohlstandsverlust in Kauf genommen würde, um das zu finanzieren. Dazu fehlt aber einerseits der gesamtgesellschaftliche Wille und andererseits nähme das marktwirtschaftliche System zum Beispiel durch höhere Unternehmenssteuern Selbstschaden, sodass dem Staat die finanziellen Mittel für Ausgleichszahlungen fehlen. Und zwar auch deshalb, weil die ihm zur Verfügung stehenden Mittel anderweitig eingesetzt werden. Das Böse, und darum geht es mir ja jetzt, das Lebensfeindliche, ist also bei dieser Komplexität schwer zu greifen. Schwerer noch, als wenn man es sich im Bild eines Satans oder Teufels vorstellt. Die Mächte und Gewalten, die uns bestimmen, sind nicht so leicht zu fassen und zu fixieren, wie wir es gerne hätten. Das wollte ich mit meinem ersten Beispiel sagen. Mein zweites Beispiel betrifft ein lebensfeindliches Klima in der Familie. Nicht nur im Staat, sondern auch in kleineren sozialen Gruppen bis hin zur Kleinfamilie wirken mehrere Menschen und Menschengruppen aufeinander ein. Dadurch entsteht ein schwer durchschaubares Netz an Prägungen, Einflussnahmen und Abhängigkeiten. Daher ist auch eine Familie als System zu betrachten. Enge Beziehungen, wie es sie in der Kleinfamilie gibt, sind immer stark emotional besetzt. Deshalb sind die gegenseitigen bewussten und unbewussten Einflussnahmen und Abhängigkeiten besonders groß und können auch besonders verletzend sein. Hinzu kommt, dass lebensabträgliche Stimmungen und Verhaltensweisen mitunter über Generationen hinweg meist unbewusst weitergegeben werden. So kann in der Familie ein geradezu zerstörerisches Klima entstehen, in dem jeder einzelne Familienangehörige in seiner Weise gefangen ist. Denn die Abhängigkeiten bestehen nicht einseitig, sondern betreffen alle Beteiligten, wenngleich die schwächeren Familienmitglieder, vor allem Kinder, in besonderer Weise darunter leiden. Das zerstörerische Klima muss sich nicht in sichtbarer körperlicher Gewaltanwendung ausdrücken, sondern kann auch in subtiler, für die Einzelnen schwer erkennbarer seelischer Gewalt bestehen. Sie tut niemandem gut. Vielleicht hat sie auch niemand bewusst gewollt. Und dennoch ist sie unterschwellig immer da und versklavt eine ganze Familie. Ihre schwere Durchschaubarkeit hat auch damit zu tun, dass alle Beteiligten in ihrer Weise zu ihr beitragen. Ich werde von dir in meiner Lebenshaltung beeinträchtigt. Aber ich habe durch mein Verhalten dazu beigetragen, dass du mich durch dein Verhalten beeinträchtigst. Und umgekehrt. Mein und dein Verhalten sind außerdem möglicherweise geprägt durch das Verhalten eines Dritten oder durch ein belastetes Familienklima, das seinen Grund in der Generation der Großeltern hat. In dieser schicksalhaften Verstrickung ist gar nicht mehr auszumachen, wer damit angefangen hat. Das wechselseitige, zerstörerische Verhalten ist einfach da und scheint immer schon da gewesen zu sein. Es ist nicht verwunderlich, dass in solch einer Familie psychische Krankheiten entstehen können. Die Mächte und Gewalten beherrschen die Familie, ohne dass die Einzelnen sich darüber klar sind, was hier eigentlich so stark lebenseinschränkend auf sie einwirkt und warum das so ist. Therapeuten versuchen dann, die Zusammenhänge im System der Familie bewusst zu machen, denn sie sind für die Einzelnen kaum erkennbar und auch nicht personal mit Namen wie Satan oder Teufel benennbar, worin ja schon eine Entlastung bestehen könnte. Gerade die Anonymität, das Unbekanntsein der die Familie beherrschenden Macht erschwert die Situation. Das scheint auch im dritten Beispiel der Fall zu sein, das ich jetzt nennen möchte, das aber ganz andere Dimensionen hat. Das dritte Beispiel ist nämlich der weltweit Chaos stiftende Krieg. Krieg ist wohl das Geschehen auf Erden, das am meisten Entzweiung und Chaos hervorbringt. Das gilt natürlich in erster Linie für die jeweiligen Kriegsparteien. Die Zerstörungswucht des Krieges fordert nicht nur viele psychische und physische Opfer, sondern richtet darüber hinaus Wirtschaften, Industrien und persönliche Lebenswerke sowie Familien und Freundschaften zugrunde. Es heizt den Klimawandel an und vergrößert Ungerechtigkeit und Hunger in den Ländern des globalen Südens. Das alles ist uns nur in minimalen Dimensionen direkt vor Augen, wird von vielen Menschen sowieso verdrängt und kann in all seinen weltweiten und zeitlichen Auswirkungen wohl nur geahnt werden. Entsprechend der lebensfeindlichen und entzweienden Macht des Krieges sowie der Undurchschaubarkeit des Kriegsverlaufs und seiner Folgen sind auch die politischen Reaktionen chaotisch, verwirrend und unehrlich. Dabei zieht der Krieg weite Kreise auch dort, wo gar nicht geschossen wird. Verfolgt man das politische Tagesgeschehen, so scheint es, dass eine große Verwirrung und Orientierungslosigkeit um sich gegriffen hat. Aufgeregte Diskussionen, lautstarkes Durcheinanderreden, Meinungsstreit ohne Ende, gegenseitige schwere Beschuldigungen und eine Polarisierung der politischen Akteure, das sind nur einige der Folgen des Ukraine-Kriegs, die man in Deutschland beobachten kann. Hier seien schlagwortartig einige Beispiele für die aus meiner Sicht herrschende Irrsal und Wirrsal genannt, die sicher noch zu ergänzen wären. Eine zögerliche oder vorsichtige Haltung des Bundeskanzlers hinsichtlich der Frage einer Kriegsausweitung wird vom Beginn an diffamiert. Die ehemals pazifistische Partei der Grünen mutiert innerhalb kürzester Zeit zu einer militaristischen Partei, mit extremen Befürwortern von Waffenlieferungen. Die Außenministerin Annalena Baerbock spricht davon, wir seien im Krieg mit Russland. Wie sehr der Krieg die Umwelt belastet, scheint bei der Umweltpartei in Vergessenheit geraten zu sein. Spielt jedenfalls keine Rolle. Ein Leopard 2 Kampfpanzer verbraucht etwa 500 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Ein F-35 Kampfjet emittiert alle 80 Kilometer eine Tonne CO2. Im Krieg brennen Häuser, Fabriken, Raffinerien und Wälder, Gewässer werden durch Öl verunreinigt. Man spricht vom Wiederaufbau der Ukraine, erwähnt aber nicht, dass die zivile Bauwirtschaft für ungefähr 40% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Dass Krieg und Klimaschutz Zielkonflikte darstellen, ist nicht bewusst oder wird nicht erwähnt. Der Krieg bestimmt das Denken und alles andere tritt dahinter zurück. Wie komplett die Verwirrung und das politische Chaos ist, wird in der seit Monaten andauernden Diskussion über die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine besonders deutlich. Da stimmen Politikerinnen und Politiker der Regierungskoalition Entschließungsanträgen der Opposition zu. Sie stimmen also gegen die eigene Regierung und den von ihnen doch gewählten Bundeskanzler. Dieser Bundeskanzler legt seine Gründe für die Weigerung, diese Raketen zu liefern, nur scheibchenweise und erst nach Wochen auf den Tisch. Der grüne Anton Hofreiter wirft seinem Bundeskanzler vor, die Unwahrheit zu sagen. Aussage steht gegen Aussage, und zwar innerhalb der Regierungskoalition. Präsident Macron aus Frankreich plädiert mehrfach dafür, einen Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht auszuschließen. Das würde einer Beteiligung am Krieg gleichkommen. Was Macron nicht sagt, ist, dass Frankreich der Ukraine nur etwa 1/27 dessen an militärischer Ausrüstung zur Verfügung stellt, was Deutschland liefert. Zwar wird Macrons Äußerung weitgehend kritisiert, doch der CDU-Innenpolitiker Roderich Kiesewetter lobt den französischen Präsidenten dafür. Auch die NATO-Staaten Kanada und Finnland stimmen Macron zu. Offensichtlich spielen manche in der NATO mit dem Gedanken, mit Bodentruppen in den Krieg einzutreten, weil die Ukraine ja den Krieg nicht verlieren dürfe. Sie nehmen dabei also einen Krieg mit Russland und einen möglichen Atomkrieg in Kauf. Dazu passt, dass die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP junge Menschen in den Schulen auf den Kriegsfall und andere Krisen vorbereiten möchte. Sie müssten die Bedrohungen der Freiheit kennen und mit den Gefahren umgehen können. Das klingt alles ein bisschen wie schulische Rettungsübungen aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Wenn alle bei einer Atomexplosion unter den Tisch krabbeln und sich dort verstecken, dann kann ihnen nichts passieren. Unterdessen verliert die Ukraine zurückeroberte Gebiete wieder an Russland und schickt jetzt auch über 50-Jährige nach einem Monat Ausbildung in den Krieg, weil ihr die Soldaten ausgehen. Die Ukraine droht, den Krieg zu verlieren. Und dennoch plädieren die maßgeblichen politischen Akteure dafür, den Krieg auf jeden Fall fortzusetzen. Den Angreifer und Hauptverantwortlichen für Tod und Zerstörung, Wladimir Putin, kann es eigentlich nur freuen, dass der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen, als Russland im Krieg schlechter dastand, bereits verpasst sein könnten. Doch der Krieg soll fortgesetzt werden. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass er weltweit zu Hunger führt. Die Preise für Lebensmittel, Saatgut, Dünger und Energie sind durch den Krieg gestiegen. Und auch der durch den Krieg angeheizte Klimawandel ist ein entscheidender Faktor für Hunger. Als Ziel des Krieges wird die Rettung der Menschen in der Ukraine oder in ganz Europa vor Fremdherrschaft genannt. Dass zugleich ungenannte und ungezählte Menschen im globalen Süden unter den Kriegsfolgen sterben, das wird nicht gesagt. Abschließend möchte ich noch kurz anmerken, dass gegenwärtig im Gazastreifen 500.000 Menschen vor dem Hungertod stehen. Es ist erfreulich, dass internationale Hilfsaktionen gestartet sind, an denen auch Deutschland beteiligt ist. Das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen wird inzwischen auch kritisiert. Vor einigen Wochen war das noch ganz anders. Da wurde jede Kritik an Israel schnell mit dem Vorwurf des Antisemitismus abgewürgt. Damit wird die Wahrheit doch sehr gepresst. Denn es gab und gibt viele Jüdinnen und Juden, die das Vorgehen der nationalkonservativen und in Teilen mit religiösen Extremisten besetzte Regierung Israels scharf kritisieren. Und die müsste man dann ebenso als Antisemiten bezeichnen. Aber das alles macht uns vielleicht Sorge und Angst, braucht es aber nicht allzu sehr. Ich spreche jetzt zuletzt über die Geborgenheit im Glauben an den Stärkeren. Ich denke, es ist eben einiges, wenn auch subjektiv genanntes, einiges von der Irrsal und Wirrsal deutlich geworden, in die wir verstrickt sind und der wir uns nicht entziehen können, ja, an der wir auch selbst beteiligt sind. Viele Menschen muten sich schon lange keine Nachrichtensendungen mehr zu. Sie haben ein Gespür für das Durcheinander in Politik und Medien und konzentrieren sich auf ihr Privatleben. Doch auch im Privatleben herrscht nicht selten Chaos. Das Böse erfasst alle Bereiche des Lebens. Denn es erfasst die Menschen, die das Leben gestalten. Damit soll nicht alles über einen Kamm geschoren werden. Es gibt Unterschiede, auch zwischen einzelnen Menschen. Aber niemand kann sich sicher fühlen, nicht auch vom Bösen ergriffen und beherrscht zu werden. Und niemand kann behaupten, gänzlich davon frei zu sein. Der Begriff Böses ist vielleicht gar nicht stark genug, denn er legt den Gedanken nahe, dass man es mit ein wenig gutem Willen und Disziplin abstellen könne. Dem ist aber nicht so. Gerade das macht das Böse so unheimlich. Darum muss es nicht falsch sein, es als teuflisch oder dämonisch zu bezeichnen. Nur sollte man dabei nicht unbedingt an personale Mächte denken, sondern an überpersonale Mächte und Gewalten, deren wir nicht Herr werden. Wir müssen ihrer auch nicht Herr werden, denn es gibt einen Herrn, der die Macht auch über diese Mächte und Gewalten hat. Wenn wir uns ihm anvertrauen und seine Macht in uns wirken lassen, dann sorgt er dafür, dass wir nicht vollends in den Strudel dieser Mächte und Gewalten geraten. Deshalb müssen Christinnen und Christen auch angesichts der größten Irrsal und Wirrsal nicht die Hoffnung und Lebensfreude verlieren. Der Fürst dieser Welt mag zwar noch toben, aber es gibt einen, der stärker ist. Darum kann uns das teuflisch Lebensfeindliche keinen letzten Schrecken mehr einjagen. Die Welt ist in Gottes Hand. Und wenn uns das Teuflische bis in die Nacht hinein verfolgt, dann können wir sagen, ach, ihr seid es, die dunklen Mächte, die noch immer toben. Aber ihr könnt damit nichts Entscheidendes mehr ausrichten. Denn der Herr Jesus regiert die ganze Welt und führt sie seinem Ziel entgegen. In seiner Hand steht unser ganzes Leben. Und dann dreht ihr euch um und schlaft geborgen in Christus weiter. Soweit meine Gedanken. Hinterlasse auf meiner Website christseinverstehen.de gern einen Kommentar. Dort findest du auch viele andere Themen. Ich wünsche dir keine Angst vor dem Teuflischen und das feste Vertrauen, dass Christus stärker ist.